Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast mit Quick and Dirty bei meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen, liebe 96-Fans, zum Quick and Dirty nach dem Spiel in Dresden. Ja, 96 spielt 2:2. Was erstmal so nach einem Punkt klingt, den man ja auswärts durchaus mal holen kann, wo man sagen kann, ja, da kann man mit zufrieden sein, ist vielleicht doch nicht so einfach, wie ich das jetzt eben gesagt habe. Ja, darüber werden wir gleich sprechen. Am Anfang der Folge möchte ich aber erstmal unsere Social-Media-Umfrage gerne mal auflösen. Wir hatten ja gefragt, Luca hatte eigentlich gefragt, wie viele Tore wird 96 schießen in diesem Spiel? Werden es mehr, werden es drei oder mehr oder werden es weniger als drei? Und die überwiegende Mehrheit über alle Netzwerke hinweg hat sich dafür entschieden, dass 96 weniger als drei Tore schießt. Und das ist tatsächlich auch passiert. Also fast drei Viertel unserer ZuhörerInnen haben gesagt, nein, 96 schafft das nicht. Und damit hatten sie leider auch recht, muss man mal sagen. Ja, und warum ich sage leider und warum ich eigentlich schlechter gelaunt bin als nach der Niederlage gegen Hertha, das bespreche ich jetzt unter anderem mit Dennis. Hallo Dennis.
Hallo Olaf, hallo Jungs, hallo ihr da draußen. Willkommen zur Therapiestunde.
Ja, wir müssen wieder eine Therapiestunde machen. Also das häuft sich. Mal gucken, ob das so bleibt. Ja, wer letztes Mal nicht dabei war bei unserer Therapiestunde, das ist der gute John. Hallo John.
Hallo Olaf, moin Jungs, moin an alle, die uns hören. Ja, wenn man ab und zu mal ins Stadion geht und dann noch dazu eine stressige Woche hat, da fällt manchmal auch eine Therapiesitzung bei Quick and Dirty aus, aber ich freue mich trotzdem auf die Folge.
Das ist die Hauptsache, ja. Und wer natürlich bei keiner Therapiestunde eigentlich fehlen darf, und den freue ich mich jetzt hier auch mal wieder ganz besonders, das ist der liebe André. Wir haben uns jetzt ja ein bisschen länger nicht mehr gesehen. Grüß dich.
Aber wiedererkannt, Olaf. Ja, auch einen wunderschönen guten Tag. Tatsächlich, ich bin sehr gespannt. Ihr habt das jetzt so ein bisschen angeteasert. Ihr klingt mir so ein bisschen enttäuscht und Therapiestunde. Ich sehe tatsächlich ein herausragend großes Problem bei Hannover 96, was wir aber sicherlich nicht durch Therapiestunden hinbekommen. Alles andere sehe ich tatsächlich weiterhin sehr positiv. Deswegen bin ich gespannt, ob ich heute der Falschfahrer bleibe oder ob ihr auf meine Spur kommt.
Ja, gut, nachdem, wie du es jetzt so gesagt hast, kommen wir vielleicht doch ein bisschen zueinander und sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Also Probleme sehe ich auch, aber was das für Probleme sind, das werden wir ja uns jetzt nochmal anschauen. Ja, Probleme hatte auf jeden Fall Christian Tietz mit der Startaufstellung. Nicht so sehr, weil er Bundo ersetzen musste, das war ja von vornherein klar. Da kam dann Jokota für ihn rein. Das ist erstmal soweit nachvollziehbar. Er wollte gerne auch dem guten William Kokolo den Startelf-Einsatz gönnen. Soweit auch erstmal gut. Dafür blieb überraschenderweise Matsuda draußen. Das ist aber erstmal noch okay, weil man dann denkt, naja gut, ne, rechte Seite halt einmal ein bisschen umgestellt, kann man machen. Rest bleibt ja so, aber weit gefehlt. Denn Kokolo durfte nämlich links dann ran. Und Neubauer musste von seiner geliebten, gewohnten linken Seite nach rechts gehen. Und ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, aber ihr habt es ja auch eigentlich alle gesehen, das hat ein bisschen zu Chaos geführt in der ersten Halbzeit, möchte ich mal behaupten. Oder siehst du
woran
das anders,
André? Machst du das fest, Olaf? Woran machst du das fest? An nahezu keinem Torschuss von Dynamo Dresden? Oder woran machst du das fest?
Ja, also das Chaos muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass Dresden so furchtbar viele Chancen hatte. Das hatten sie in der Tat tatsächlich nicht. Also 96 hat es irgendwie geschafft, nach den ersten paar Minuten, die Dresden noch sehr motiviert war. Da haben sie sie erstmal ein bisschen kommen lassen, haben erstmal ein bisschen abgewartet, aber sie haben es trotzdem relativ erfolgreich geschafft, sie vom Tor fernzuhalten. Aber irgendwie war das trotzdem von der Positionierung her ein ziemliches Chaos, Dennis, oder?
André mag recht haben, indem er sagt, dass Dresden jetzt nicht wahnsinnig gefährlich geworden ist. Aber ich finde, man hat sehr deutlich gesehen, dass wir uns durch diese Aufstellung geschwächt haben. Und zwar haben wir nicht so aggressiv und gezielt nach vorne gespielt, wie wir das in anderen Spielen hatten. Und das hat auch damit zu tun, dass da zwei auf einer Seite gespielt haben, die so überhaupt noch nicht zusammen gespielt haben, dass einer auf einer Seite gespielt hat, wo er normalerweise gar nicht spielt. Und ich finde das total unnötig, so zu wechseln, damit man, irgendwie einen Spieler auf links stellen kann. Also ich habe es ehrlicherweise nicht verstanden. Es reichte für Dresden an der Stelle, aber ich finde, es war eine Schwächung in unserem, was unser Angriffsspiel betrifft.
Ja, da muss ich dir recht geben. Vielleicht ist Chaos auch ein bisschen übertrieben von mir. Also Unordnung würde ich es eher nennen, zumindest in Teilen der Aufstellung. Das möchte ich schon sagen, obwohl 96 es tatsächlich dann geschafft hat, ein bisschen besser reinzukommen. Es gab ja dann auch schon in der 8. tatsächlich einen guten Kopfball von Imo Okon, der nur durch ein Handspiel tatsächlich geklärt werden konnte. Das hat der Schiedsrichter dann auch tatsächlich gesagt bekommen. Und so gab es dann in der 11. Minute tatsächlich das 1:0 für 96. Und diesmal durfte Pichi ran. Entschuldige, André, Pichler. ich weiß, du magst diese Kosenamen nicht so gerne. Ich finde, er hat den relativ souverän dann auch verwandelt. Ich glaube, über den Elfmeter brauchen wir nicht streiten, oder John? Also siehst du da?
Nö, über den Elfmeter braucht man nicht streiten. Ich finde, den kann man geben. Es gab schon Elfmeter für deutlich weniger. Und von daher kann man den auf jeden Fall geben. Und ich habe mich riesig gefreut für ihn, dass er endlich mal sein erstes Tor macht. Von daher war die eine Prophezeiung aus der letzten Folge schon mal endlich erfüllt, dass er sein erstes Tor macht. Aber nochmal zu dem, was Dennis gerade gesagt hat, was diese Entscheidung betrifft, warum man Neubauer auf rechts stellt und Kokolo auf links. Ich denke, er wollte einfach über Tempo kommen. Beide sind ja schon starke Tempospieler und er wollte gerne über die Flügel kommen mit schnellen Spielern und dadurch halt Dresden in Verlegenheit bringen. Die Idee habe ich zwar schon erkannt, aber ich stimme schon zu, dass die Umsetzung nicht so top war.
Aber auch hier, also ich bin schon mehr bei John als bei Dennis, aber auch hier, ich habe ein anderes Bild. Ich muss euch das ganz ehrlich sagen. Ich habe ein Hannover 96 gesehen, was von Anfang an einen klaren Spielplan hatte, nämlich erstmal Dresden ein bisschen mehr Raum und Platz zu lassen. Und das ganze Ding ging perfekt auf mit diesem Elfmeter in der 8. Minute, wo du in Führung gehst. Du gehst auswärts 1-0 in Führung. Wir haben nichts, aber auch gar nichts zugelassen, ja. Und deswegen, die Frage ist natürlich, muss man Kokolo bringen? Das ist natürlich die Frage. Aber das ist ein Trainingseindruck von Titz, der gesagt hat, komm, wir haben einen neuen Spieler gekauft am Deadline-Day. Der soll die Mannschaft verstärken. Ja gut, dann muss der ja auch irgendwann mal spielen, sonst ist er keine Verstärkung. Und wenn du ihn bringst, dann musst du aus meiner Sicht den schwächsten Spieler aus dem Kader oder aus der Startelf rausnehmen. Und das war, da waren wir uns alle einig, Matsuda. So, Punkt. Defensiv Matsuda. Und wenn das natürlich dann eben der Wechsel ist, ja, dann musst du gucken, wie löse ich das. Und dann hat man halt gesagt, gut, Neubauer auf rechts. Ich finde, das hat defensiv gut funktioniert. Offensiv gebe ich recht, war die rechte Seite nicht stark, lag aber meiner Meinung nach überhaupt nicht an Neubauer, sondern lag an dem Spieler vor ihm. Jokota ist offensichtlich nicht in der Lage gewesen, heute dem Spiel auch nur ansatzweise einen Stempel aufzudrücken, über ein 1-gegen-1 eine Chance zu kreieren, was auch immer. Da fehlte Bundu kolossal gut. Der war verletzt, dafür kann Titz nicht. Kurzum, ich habe die Aufstellung komplett nachvollzogen und ich finde, man kann jetzt vom Ende her das Ergebnis nehmen und sagen, das war zu wenig, lieber Titz, das kann man vielleicht tun, aber ich finde vom Spielverlauf her war das absolut clever gecoacht, absolut gut aufgestellt und es hat alles funktioniert. Es hat alles funktioniert, bis auf, wir kommen ja gleich zu zwei Gegentore, über die wir dann nochmal sprechen müssen, aber die würde ich nicht dem Trainer oder der Aufstellung ankreiden.
Nee, es hat tatsächlich auch funktioniert. Selbst Kokolo hat sich, glaube ich, ein bisschen nach anfänglicher Irritiertheit und Verwirrtheit irgendwie, wo er denn nun was tun muss, in das Spiel hineingearbeitet. Von daher war das durchaus okay. Und André, ich gebe dir auch vollumfänglich insofern recht, als dass die erste Halbzeit jetzt eigentlich eher weniger das Problem war. Um das schon mal vorwegzunehmen, John. Du siehst das aber etwas anders.
Ich würde dazu gerne noch was ergänzen. Ich möchte auch mal darauf hinweisen, dass das Kokolos erste Spiel in Deutschland war, sein erstes Spiel in der zweiten Liga. Der ist noch nicht angekommen. Das hat man heute gesehen. Aber ich finde trotzdem, das soll man das Ganze auch in Relation sehen. Ich habe online und auch in unserer Gruppe ein paar kritische Worte zu ihm persönlich halt wahrgenommen. Das ist mein Eindruck. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, der muss auch erstmal reinkommen. Lass den Jungen doch erstmal spielen und dann wird das besser werden mit der Zeit.
Das gönnen wir ihm ja. Wie gesagt, er hat es heute auch nicht wirklich schlecht gemacht. Also das, er hat ein bisschen Glück, dass er für seine Grätsche oder dass seine gelbe Karte nach der Grätsche zurückgenommen wird, die also dann kurz vor dem Elfmeter nach dem Kopfball von Okon kam. Da hat er ein bisschen Glück gehabt, wobei, ich meine, die gelbe war schon berechtigt, aber...
aber an der Stelle müssen wir mal...
Ich war nur erstaunt, lass mich das noch bitte kurz sagen, ich war nur erstaunt bei dem Weg zu dieser gelben Karte, zu dieser Grätsche, das wolltest du wahrscheinlich auch sagen, dass dieser uns als wirklich, also rasend schnelle Spieler gar nicht so schnell war, wie ich mir das erhofft hatte. Oder vielleicht wurde mir da auch zu viel gesagt. Aber da bin ich wahrscheinlich bei John. Es war sein erstes Spiel. Er muss wahrscheinlich auch noch, um auf 100% zu kommen, ein bisschen mehr trainieren. Und insofern will ich ihn da jetzt auch gar nicht überwiegend kritisieren. André.
Aber wir haben da tatsächlich ein Problemchen an der Stelle, nicht wegen Kokolo oder wegen der gelben Karte, sondern das war symptomatisch. Das habe ich in dieser Saison bestimmt 3, 4, 15 Mal gesehen, dass wir Ecke haben, Standard haben, Freistoß, was auch immer, und wir laufen in einen Konter rein und klären muss der Spieler, der am weitesten weg ist, der einmal quer von der anderen Seite über den gesamten Platz laufen muss. Kokolo war ja rechtzeitig da, ja, also das war ja nicht das Problem, dass er von der Geschwindigkeit da unterlegen wäre. Er hatte den viel, viel weiteren Weg und dann muss er, gut, die gelbe Karte hat er am Ende nicht gezogen, weil ja dann der Elfmeter gegeben wurde, aber dann muss er diese gelbe Karte ziehen, weil er muss dafür sorgen, dass dieser Spieler zu Fall kommt, dass dieser Angriff unterbrochen wird, weil da war ja niemand mehr sonst da. Und da muss ich sagen, das ist etwas, das fällt mir jetzt aber wirklich vermehrt auf. Dadurch, dass wir nämlich die Ecken immer, wie nennt ihr das neuerdings, immer invertiert schießen, ja, haben wir immer wieder das Problem, dass wir da in eine Kontersituation laufen und die langen Wege haben. Da müssen wir höllisch aufpassen, das passt mir gar nicht. War aber in dem Fall egal.
Wäre aber ja kein Problem, wenn man eine vernünftige Rückraumsicherung macht. Also ich meine, wenn Matsuda auf dem Platz gewesen wäre, der macht das ja zum Teil auch. Der hat ja vorne dann im Strafraum in der Regel nichts verloren. Und das fehlte mir tatsächlich auch. Ja,
muss ich. Ja gut, vielleicht das gehört vielleicht auch zu der Unordnung, die ich vorhin beschrieben habe, die mir so aufgefallen ist. Ne? Denn das war ein Teil des Problems. Wobei, auch da bin ich wieder bei André. Im Grunde genommen ging es ja eigentlich ganz okay weiter. Wir hatten in der 26. Übrigens wieder durch Okon einen Kopfball nach den Okon an die Latte geköpft. Also da wäre es ja fast schon, das 2-0 gewesen. Dann passierte aber leider wieder so ein individueller Fehler, möchte ich mal sagen, denn Virgil Gita, der auch irgendwie nicht so ganz auf der Höhe zu sein scheint im Moment, ich weiß es nicht, André hat das ja auch so schon erkannt irgendwie, gibt eine Flanke, die also lange in der Luft ist, der Dresdner und Gita steigen hoch. Gita ist meines Erachtens nach irgendwie komisch positioniert, wird vom Dresdner so ein bisschen weggeschoben und kriegt den Ball an den Hinterkopf. Der wäre eigentlich vorbeigegangen, würde ich sagen, fliegt aber tatsächlich ins lange Eck, muss man sagen, und dann ist er drin. Also das war leider dann doch irgendwie ein bisschen wieder so ein Ding, was nicht hätte sein müssen, André, oder?
Ja, wir haben ja gehört in den letzten Sendungen auch von unseren Mitdiskutanten, dass Imo Okon hinten das Problem ist. Ich habe mich da ja immer ein bisschen anders zu geäußert. Ja, der hatte ein paar auffällige Situationen, offensiv wie defensiv. Und defensiv sicherlich auch mal den einen oder anderen Fehler drin. Dafür offensiv natürlich an vielen Torbeteiligungen und Toren maßgeblich beteiligt, ja auch heute. Aber dieser Gießer, also sorry mal heute, vielleicht war das eine Ausnahme, aber... Der wirkte das ganze Spiel wie Tomjak in der 85. gegen Hertha. Völlig platt, völlig langsam, in Gedanken überhaupt nicht da, immer Tempo rausnehmend. Also das fand ich erschreckend. Ich weiß gar nicht, was mit dem heute los war, als ob der da spontan eine Grippe auf dem Platz entwickelt hat. Also unglaublich. Und diese Aktion mit dem Gegentor, und das ist das, was mich so kolossal ärgert. Die Mannschaft hat alles im Griff. Das war keine Chance von Dynamo Dresden. Das war ein Stürmer im Zentrum, eine Verlegenheitsflanke aus dem Halbfeld. So, Warum zum Henker? Das muss mir mal wirklich mal einer erklären. Das sind Profifußballer, die machen nichts anderes. Warum zum Henker schlurft dieser Gießer denn da mit einer Behäbigkeit durch den 16er? Zwei schnelle Schritte, kurze Absprache, dann stehst du am 16er, dann steht der dusselige Dresdner am Abseits oder, falls er diese zwei schnellen Schritte mitmacht, dann köpft er diesen Ball aus, von mir aus 14, 15 Meter aufs Tor, dann passiert da gar nichts, ja? Nein, es wird da behäbig lang geschlurft und auf einmal ist der Kopfball am 11-Meter-Punkt und dadurch passiert das. Unnötig hoch 25 dieser Gegentreffer ärgert mich kolossal, weil er eben da den Lohn der Mannschaft einreißt und Dresden auf einmal wieder ins Spiel zurückbringt für gar nichts.
Naja, also André, das wundert mich gerade so ein bisschen, dass du Gita so im Fokus hast. Ich finde eher, die Flanke darf gar nicht zustande kommen. Ich finde, Jokota steht viel zu weit weg von dem Dresdner.
Auch. Und
die Flanke
auch,
darf klar. gar nicht passieren. Also das ist meine Wahrnehmung. Ich hab Gita jetzt über das ganze Spiel ja auch gesehen, aber ich fand ihn jetzt überhaupt nicht so, wie du ihn beschrieben hast. Aber das ist meine Wahrnehmung.
Das, mit der Flanke ist alles klar. Mir geht es einfach nur um die Aufstellung. Wenn du weißt, er kann nichts anderes machen, der Dresdner, als eine Halbfeldflanke. Es ist nirgendwo ein Anspielpartner und du hast nur eine Person im 16er. Ja, dann dräng den doch raus. Schieb den doch vom Tor weg. Du brauchst nur zwei Schritte machen. Dafür ist doch die Abseitsregel gedanklich geboren worden. Nein, es ist alles langsam, es ist behäbig, es wird geguckt und auf einmal steht der eben statt am 16er nahezu am 11er. Und dann hast du halt, wenn der Ball gut kommt, eine gefährliche Situation. Und das kannst du halt verhindern. Und da waren sie im Kopf einfach nicht frisch genug. Und warum, weiß ich nicht.
Das ist eine verdammt gute Frage. Jedenfalls wurde die erste Halbzeit dann so langsam ein bisschen wilder, möchte man fast sagen. Dresden, ja, witterte natürlich dadurch erst recht Morgenluft und schaffte es tatsächlich dann, das Spiel erstmal wieder zu drehen. Und da war eine Ecke, bei der wir auch wieder nicht so ganz besonders gut aussahen, fand ich, Dennis. Oder siehst du das ähnlich? Also da kommt tatsächlich ein Kopfball von da ferner, den kratzt Kokolo noch von der Linie. Ja. Dummerweise genau vor die Füße eines anderen Dresdners, der ihn dann halt reinballert. Also die Frage, die ich stelle, muss man das besser klären? Weil letztendlich kann gegen den Schuss dann aus 4 Metern oder was das war oder 5 Metern dann keiner mehr was machen. Auch wenn da natürlich noch ein paar 96er im Tor stehen. Aber
Also es hat mich sehr gewundert, ja, also wenn du das Ding auf der Linie klärst und nach vorne, da kannst du nichts mehr machen, das ist dann halt, wenn da einer steht, dann ist das Ding drin, so. Das war jetzt nicht der Fehler. Was mich wundert ist, also zum einen, dass wir so viele gefährliche Flanken und auch Ecken und so zugelassen haben, das war in den letzten Spielen nicht so frappierend, fand ich, also vor allen Dingen gegen Hertha, egal. Und ich hatte auch den Eindruck, wir haben es in den letzten Spielen immer besser verteidigt in der Luft. Das war heute, da war Dresden tatsächlich mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar einen Tick besser. Und das hat mich überrascht. Also weiß ich nicht, wie ihr das seht, aber ich fand das, habe ich nicht erwartet.
Auch hier ganz kurz, nach einem Standard kann jede Mannschaft, auch wenn sie unterlegen ist, ein Tor machen. Das heißt, dass da Dresden jetzt mal durch Glück, Pech, was auch immer, ein Tor macht, das kann einfach passieren, das ist so im Fußball. Was mich nur ärgert ist, auch hier wieder, diese Gedankenschwäche. Und das ist etwas, das können wir uns einfach gar nicht leisten, wenn wir in dieser Saison aufsteigen wollen, weil du dadurch eben am Ende Punkte liegen lässt. So, was meine ich? Noll. Bevor der Ball zur Ecke geht, der Ball ist hoch, lange in der Luft, er geht raus, ungefähr Ecke vom 5-Meter-Raum, ja? Der klar ist dann Dresdner Spieler, aber ey, hab die Dominanz, geh hoch, nimm dein Knie mit hoch, knall den da im Zweifel weg, nimm den Ball. Nein, er springt quasi ein bisschen an den Dresdner ran und denkt, ich krieg schon Freistoß. Ja, kriegst du aber nicht, gibt Ecke. Nur dadurch entsteht die Ecke. So, jetzt kommt die Ecke und auch dort, der Ball fliegt lange hoch Richtung 5-Meter-Raum. Ja, da ist auch viel Betrieb, das sehe ich auch. Und ich will ihm da jetzt auch nicht sagen, dass das ein Fehler ist. Aber da erwarte ich auch eine Dominanz von einem Torhüter. Ist ja schön, dass er gut Fußball spielt und mitspielt und schöne Pässe macht. Das ist alles toll, gefällt mir auch gut. Aber dafür ist er im Tor, um gegen Dynamo Dresden diesen Ball vom 5-Meter-Raum runter zu pflücken, vielleicht sogar einen Angriff einzuleiten und eben nicht, damit wir da das 2-1 kassieren. Torwartfehler ist ein bisschen zu großes Regal, gebe ich zu. Aber zwei Situationen, in denen Noll, wie ich es eben auch schon bei Gieser meinte, nicht diese Bissigkeit, diese Galligkeit, diesen Willen, dieses, diese Dominanz ausgestrahlt hat. Und das reicht. Und auf einmal liegst du 2-1 hinten und keiner weiß warum.
Ja, bin ich bei dir. Es ist, war tatsächlich auch irgendwo auch wieder mal nicht so ganz verständlich, wie das passieren konnte. Wobei ich das jetzt 96 war heute weniger dominant als gegen Hertha. Das muss man ganz ehrlicherweise sagen. Aber es hat ja auch nicht, Gott sei Dank nicht lange gedauert, dass 96 ja zumindest das tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon letzte Tor des Spiels geschossen hat, nämlich den Ausgleich zum 2:2. Schön von Neubauer nach einer Balleroberung von Leopold. Der schiebt den durch zu Aseko und der fackelt tatsächlich nicht lange, dreht sich einmal und mit links tatsächlich. Ich dachte, der wäre Rechtsfuß, aber er schießt den schön mit links ins Eck und steht 2:2. Das war zumindest mal ein sehr schönes Tor. Und wir hätten ja fast vor der Halbzeitpause noch ein weiteres Tor geschossen. Pichler lupft den Ball. Ich habe ihn schon drin gesehen. Wahrscheinlich alle. Ja, Dennis schlägt schon die Hände vorm Gesicht zusammen. Und dann landet er plötzlich am Pfosten. André, du hattest ein bisschen Kritik daran, dass, wenn auch ich das hier, nicht verstanden habe, dass genau. Pichler nicht hinterherläuft, dass ja, die Damen vielleicht hier, ein bisschen zu passiv waren.
In vielen Situationen, wo wir mental nicht diese Galligkeit, was ich eben meinte, ausstrahlen. Pichler macht alles richtig. So, jetzt rollt der Ball gegen Pfosten und du siehst, wie Pichler steht und dem hinterherguckt, so nach dem Motto, oh, geht er rein, geht er nicht rein. Ja, kann er ja machen, wenn er reingeht, ist alles tippi. Aber der Ball geht an den Pfosten. Wenn er einfach diese Bewegung mitmacht, ja, schiebt er ihn einfach rein. Feierabend. Und die gleiche Situation im Übrigen, da war es ja ein Tor, da war es ja dann egal. Was zum Henker macht ein Tomiak da beim Elfmeter? Das habe ich im Leben noch nicht gesehen. Wir haben Elfmeter in der 8. Minute und Tomiak sitzt am Halbkreis oder kniet da so am Halbkreis rum. Was soll das denn? Dann geh nach hinten, ja, falls ein Konter kommt. Oder aber geh drauf, falls der Ball wie auch immer abgefälscht wird oder an den Pfosten fliegt, an die Latte fliegt. Aber das meine ich halt. Es wirkte nicht im letzten Moment entschlossen. Und manchmal ist es genau das, dieser eine Schritt mehr, dieser eine Gedanke schneller, dieser... Das kann man nicht erzwingen, das kann man nicht trainieren, da kann auch kein Trainer was dafür und ich mache auch Pichler da keinen Vorwurf. Aber es ist manchmal genau das, was zwischen Sieg, Niederlage oder in dem Fall halt Remis den Unterschied macht. Und wir waren heute in ganz, ganz vielen kleinen Situationen nicht so geil auf die 3 Punkte, wie es mir erhofft hätte und wie es am Ende auch benötigt worden wäre. Und wir haben ganz, ganz häufig eben dann die falsche Entscheidung getroffen. Haben geschossen, wo wir hätten passen müssen, haben gepasst, wo wir hätten schießen müssen. Passiert. Ja, aber nach dem 2:2 bin ich ehrlich, zur Halbzeit habe ich gedacht, das ziehen wir heute.
Ja, habe ich auch. Aber was du gerade gesagt hast, was du gerade zu Recht kritisiert hast, das wurde ja in der zweiten Halbzeit dann tatsächlich nochmal deutlich. Wechsel, also zunächst mal, ich sprach vorhin von Unordnung. Jetzt hat Tietz nach der Halbzeitpause gedacht, ich korrigiere mal was und wechselte gleich 3-mal aus. Gut, Chakrun für Jokota kann man nachvollziehen. Das denke ich mal, da haben wir alle gesagt, das könnte was werden. Taibi für Aseko, da war ich ein bisschen skeptisch. Das war wieder so ein Wechsel, den ich nicht ganz verstanden habe, weil für mich Aseko bis dahin bester Mann auf dem Platz. Ich weiß nicht, ob er vielleicht angeschlagen war und signalisiert hat, er kann nicht mehr. Und Matsuda kam für Kokolo. Damit wurde natürlich auch wieder so ein bisschen die gewohnte Ordnung hergestellt, zumindest vermeintlich. Aber die zweite Halbzeit lief irgendwie überhaupt nicht so, wie man sich das hätte vorstellen können eigentlich. Ich bin da bei dir, André. Ich habe eigentlich auch erwartet, dass da tatsächlich wir das dann ziehen, zumal es ja dann auch noch eine rote Karte für Dresden gab. Übrigens eine der wenigen Entscheidungen, wie ich fand, die der Schiedsrichter tatsächlich absolut korrekt bewertet hat. Ich fand ihn ansonsten sehr unglücklich. Er hat einiges nicht gepfiffen gegen uns, was man hätte pfeifen können, gerade zum Ende hin noch. Also, weiß ich nicht. Aber diese rote Karte, diese Überzahl, die haben wir überhaupt nicht ausgenutzt. Also, das hat uns mehr geschadet als den Dresdnern. John, wie kann denn das sein? Also, jetzt mal ganz ehrlich.
nochmal ganz kurz auf den Schiri bezogen. Unglücklich hast du sehr, sehr positiv formuliert. Ich fand den Schiri heute wirklich grottig. Ja,
hau ruhig mehr rein.
Der hat mich aufgeregt und ich habe die Nachrichten von Luca auch so gefühlt. Der hat mich gerade zum Ende hin extrem wütend gemacht und ich hätte gern auf den Platz gestürmt und dem meine Meinung gesagt. Aber Dresden ist ja ein bisschen weit weg.
Ja, ich wollte die Spannung jetzt noch so ein bisschen aufbauen, aber ja, gerne. Also hau ruhig raus.
Ich konnte es nicht mehr, alles gut, mich halten. Du.
Sehr berechtigt.
Aber was hast du gerade nochmal gefragt? Jetzt habe ich mich so auf den Schiri fokussiert.
Naja, ich habe gedacht, dass nach der roten Karte das Ganze souverän jetzt nach Hause gefahren wird. Und es hat anscheinend Dresden mehr in die Karten gespielt als uns. Denn also irgendwie, da klappte ja dann gar nichts mehr. Da war nämlich genau das, was André eben sagte. Das wurde dann richtig deutlich. Da war mental einfach irgendwie, ja, der Schalter umgelegt und irgendwie Entscheidungen wurden falsch getroffen und wir haben immer gesagt, Geduld, das wird bestimmt noch, aber es passierte einfach nicht und ja.
John, aber wir hatten schon, also, Olaf, also wir hatten
ja,
aber
du, schon... Also, ja, ja, ja.
Also zu deiner Aufstellung nochmal oder zu diesen Wechseln. Die drei Wechsel waren typisch Titz, völlig in seinem System, in seinem Gedanken. Ich liebe das, dass du so überzeugt bist von deinem Spiel, von deiner Mannschaft, dass du einfach eiskalt diese drei Wechsel setzt. Ob Aseko nicht fit war, verletzt war, warum auch immer, aber dass Taibi Aseko ersetzt, das wissen wir ja. So, das heißt, alle diese drei Wechsel waren völlig folgerichtig und völlig klar, total Titz-like. Und ich mag das. Drück doch den anderen dein Spiel auf, wenn du von deiner Mannschaft überzeugt bist. Okay, dass du gegen 10, am Anfang waren es noch 11, aber dann später 10, nur noch verteidigende Dresdner es schwer hast und da irgendwie dann mal individuelle Klasse zeigen musst, ist so. Aber wir hatten 2, 3 ganz, ganz dicke Chancen, die wir einfach nicht gut gespielt haben. Ich erinnere da zum Beispiel an den Torschuss von, ich glaube, Kehlmann war es. Ich erinnere an den Schuss von Taibi, der leicht zu hoch ist. Wenn der flach ist, rutscht er dem Torwart durch die Beine und. Also die Chancen zum 3-2 waren da. Und wenn wir das 3-2 machen, dann geht Lukas Tipp mit 5-2 sogar vielleicht noch auf am Ende. Aber wenn du halt nicht die Bude machst, ja klar, dann sieht das halt doof aus. Aber auch hier wieder so viele kleine Entscheidungen, die einfach nicht gepasst haben bei uns. Rochel zum Beispiel, ich weiß, den habt ihr ja gefeiert in der Gruppe als den größten Spieler aller Zeiten. Ich kann das kaum noch ertragen. Wirklich, jedes Mal.
Du hast ihn als den schlechtesten Spieler aller Zeiten deklariert. Ja, also von daher, das ist genauso falsch. Also, ja, gut. Ja,
was hat er denn? Jetzt mal ohne Scheiß.
Also er war nicht heute der Schlechteste, also ganz ehrlich.
Das muss er ja auch. Wer war es denn dann sonst? Also zu den Top 3 der leistungsschwächsten also Hannover 96 gehörte er doch, oder?
Also die Leistung, die du vorhin zum Beispiel von Gita beschrieben hast, also das interpretiere ich jetzt schlechter. Also,
oder Jokota.
Aber Gita Rochelt oder Jokota war überhaupt gar kein Faktor. Also ich meine, Rochelt war wenigstens noch, hat er den Kopf oben und war wenigstens noch ein Faktor. Toll. Er hat auch nicht alle Entscheidungen richtig getroffen, aber da war er nicht alleine. Naja gut, aber warum?
Ja, kann ich dir sagen, das ist der Spieler, der 1,5 Millionen gekostet hat. Das ist der Spieler, der auf dem Platz steht, um in den entscheidenden Momenten einen Unterschied zu machen. Und exakt das schafft er Woche für Woche nicht. Im Gegenteil, nochmal, ich habe nichts gegen den Jungen, der spielt solide, aber das reicht nicht an dieser Stelle. Für solide kannst du auch einen Chakrun spielen lassen, der macht es auch nicht besser oder schlechter. Das Problem ist, Rochelt hat die Möglichkeiten und er muss, wenn wir aufsteigen wollen, und das schafft er auch hoffentlich noch, ich unterstütze ihn ja dabei, aber er muss in den entscheidenden Momenten die entscheidende, richtige Pass, Schuss, was auch immer, treffen und machen. Und das ist zu wenig. Und ein Hackentrick auf Kehlmann war schön, aber genau diese Dinger hat er heute 4-5 liegen lassen, wo er die Falschentscheidung getroffen hat. Und wenn wir das Spiel am Ende gewinnen, interessiert es kein Schwein. Aber es sind exakt diese Spiele, wo er mit einer tollen Leistung eben den Unterschied machen sollte, wenn es am Ende für ganz oben reichen muss. Wir brauchen diese Unterschiedsspieler. Und wenn Bundu heute nicht auf dem Platz ist, Jokota war es nicht, dann haben wir da keinen. Und das
aber André, du machst das immer an diesen 1,5 Millionen fest. Das ist ja fast so eine Manie wie meine mit Jonatas. Ja? Was ist denn, wenn der jetzt nur 500.000 gekostet hätte, wäre dann das Spiel so in Ordnung gewesen? Also natürlich, ich glaube, der heute Licht und Schatten dabei.
Ich glaube, wir haben auch Spieler jetzt verpflichtet. Ja. Also da laufen noch ein paar andere auf dem Platz rum, die wahrscheinlich mehr als 1,5 Millionen gekostet hätten, wenn wir sie unter den Bedingungen hätten kaufen müssen, die aber vermutlich mehr mehr Gehalt bekommen. Ja, also wo wir das Ganze, da kennen wir ja nicht so die Gehälter. Man hört ja, dass 96 im Augenblick sehr gut zahlt und einige, die zu uns gekommen sind, für wenig Geld. Von denen erwartet man allerdings wahrscheinlich noch mehr als von Rochelt, weil die wahrscheinlich mehr Gehalt bekommen. Also wie gesagt, André, ich bin da bei dir. Rochelt war heute mit Sicherheit nicht der beste Spieler, auf jeden Fall. Ich finde nur die Fokussierung, ich weiß nicht, vielleicht ist die Erwartung, also du hast diese Erwartung oder du sagst, die Erwartung an Rochelt muss so sein, weil er hat 1,5 Millionen gekostet.
Nee, das Argument sind nicht die 1,5. Mein Argument ist ein anderes. Er hat 1,5 Millionen gekostet, da kann er nichts für. Aber dafür ist er eben ein Schlüsselspieler, ein ganz wichtiger Baustein in unserem System. Dafür kann er nichts. So. Und das Problem ist aber, er ist jetzt da. Und wir haben rechts einen Bundu, der war heute verletzt, da kann auch nichts für. Jokota haben wir gerade geklärt, hat ihn ersetzt, hat es nicht geleistet. Jokota muss genauso kritisiert werden wie Rochelt an der Stelle. Nur Rochelt hat eben gespielt. Und mein Problem ist, wenn wir aufsteigen wollen, und das ist mein Punkt, dann benötigt es von gerade diesen beiden Spielern, Rochelt oder Bundu, in einigen Spielen diesen besonderen Kick, dieses besondere Extra, um dann eben heute anstatt einem Punkt 3 Punkte mitzunehmen. Und das bringt Rochelt leider nicht. Ich hoffe, es ändert sich noch, aber ich sehe es in den letzten, keine Ahnung, 20 Spielen, die er gemacht hat, eben überhaupt nicht, dass er dieses Quäntchen extra bringt. Bei Bundu waren Ansätze, der hat es noch nicht effektiv auf den Platz gebracht, das muss er auch schaffen. Und jetzt komme ich aber zu meiner Hauptkritik, was ich vorhin angeteasert habe. Wir haben, jetzt nicht Rochelt-Kritik, wir haben ein immenses Problem in der Chancenverwertung. Freunde der Nacht, am Anfang haben wir ja gedacht, ja gut, reicht, dennoch haben wir auch die Spiele gewonnen. Wir haben heute Expected Goals, ja, ich weiß, eigentlich ist das eine Statistik, die ich nicht so mag, 2,77, Dresden 1,02, das Ergebnis ist 2,2, das geht nicht. Die gleiche Kacke haben wir uns gegen Hertha auch schon geleistet. Wir müssen effektiver werden und dazu braucht es Bundu, dazu braucht es Pichler, dazu braucht es Rochelt, wenn die drei starten und von allen dreien ist die Effektivität noch ausbaufähig, sagen wir es so. Exakt. Dann nehme ich meine Kritik ein bisschen zurück, aber es ist deutlich ausbaufähig.
Ja, ja. Nee, du hast vollkommen recht. Wir können auch noch zwei Statistiken dazu nehmen von heute. Wir haben 69% Ballbesitz gehabt und wir haben 17 Torschüsse und Dresden hatte 8. Also absolut, unterschreibe ich. Ja, es hat aber trotzdem leider irgendwie nicht funktioniert. John, nochmal an dich die Frage. Chancenverwertung hat André eben zu Recht angesprochen. Ist stark ausbaufähig. Das ist das, was ich vorhin meinte mit, wir haben in der zweiten Halbzeit heute gesehen oder relativ deutlich gesehen, wo die Probleme bei 96 aktuell noch liegen. Würdest du mir da zustimmen?
Wir haben, und damit schließt sich der Kreis zu dem Punkt, den ich sagen wollte, bevor André mir mal bei mir reingegrätscht hat, wir haben ein Problem mit tiefstehenden Mannschaften. Man hat es jetzt gegen Cottbus gesehen, wir haben es gegen Hertha gesehen und jetzt zum dritten Mal gegen Dresden. Wir haben ein Problem, wenn die hinten tief stehen. Und darum war ich an dem Punkt, wo Dresden die rote Karte bekommen hat und wir in Überzahl waren, auch nicht amused darüber. Ich war sauer, weil dann war mir klar, Dresden wird sich jetzt hinten einigeln. Die werden jetzt auf Konter lauern und das tut uns nicht gut. Wir haben wirklich ein Problem damit, es auseinanderzuziehen. Und Tietz hat ja nochmal was Kreatives gemacht. Er hat dann ja noch Uden gebracht und seine Dreierkette aufgelöst. Das erste Mal die Saison, wo er das System mal umgestellt hat. Und das, finde ich, war für mich schon so eine Signalwirkung. Aber trotzdem nutzen wir, wie André das wiederum gesagt hat, unsere Chancen nicht. Wir hatten dann wieder wenige Chancen, aber die Chancen, die wir dann haben, vor allem die Chance von Matsuda war das, glaube ich, die müssen dann auch mal reingehen. Und wenn es dann nicht passiert, dann sind wir die Leidtragenden.
Ja, das ist richtig, ja. Also wir haben da tatsächlich noch Probleme. Du hast es eben angesprochen, Tietz hat weiterhin mutige Dinge getan. Er hat tatsächlich Tomiak rausgenommen und hat dafür noch Kolja Udene gebracht. Ja, das hat aber leider irgendwie alles auch nicht gefruchtet. Dennis, ja, also Dynamo hatte ja am Ende sogar nochmal durch ein, ja, du hast es eben angesprochen, John Konter, sogar nochmal Möglichkeiten, vielleicht das Spiel sogar noch für sich zu entscheiden. Jetzt mal so meine mutige Frage, Dennis, was muss Tietz jetzt tun, was muss 96 jetzt tun, damit das, damit sowas vielleicht nicht mehr wieder passiert? Womit wir auch gerne mal ein bisschen jetzt überleiten können zu unserem Fazit.
Ja, puh. Also grundsätzlich eigentlich müssen wir so weitermachen, weil wir machen ja grundsätzlich auch ganz viel richtig. wir hatten wahnsinnig viel Glück dann auch noch, weil das Ding hätte auch echt schief gehen können. Ne? Also da waren echt nochmal so Sachen dabei. Genau, irgendwie auf der Linie der Ball und fast reingegangen und ich weiß nicht was. Wir müssen grundsätzlich so weitermachen, aber ich sehe es auch so, wir müssen einfach vor dem Tor noch kälter werden, noch mehr aus unseren Chancen machen, abgebrühter sein und wir müssen wieder mehr nach vorne pressen, also weg von unserem eigenen Tor. Das tut unsere Abwehr auf jeden Fall ganz gut.
Ja, absolut. André, du hast gesagt, du machst den Eindruck, als wärst du mit dem Punkt, sagen wir mal, in Dresden unterm Strich vielleicht sogar zufrieden. Natürlich angesprochen die ganzen Probleme, die wir vielleicht noch irgendwie lösen müssen. Wie ist denn jetzt so deine Gefühlslage nach diesem Spiel? Was nimmst du da als Fazit jetzt so mit?
Ja, also nach dem Hertha-Spiel war der Punkt in Dresden zu wenig. Das Hertha-Spiel hätte man niemals verlieren dürfen. Das Hertha-Spiel war ein Sieg, sowohl vom Ablauf her als auch vom Environment her mit ausverkaufter Bude und Topspiel. Dass wir dieses Spiel verloren haben, war ein Betriebsunfall, bin ich ganz ehrlich so. Und dementsprechend wäre der Punkt in Dresden völlig in Ordnung gewesen. Das kann eben mal passieren, insbesondere gegen so ein Dresden, was halt so dick Beton anrührt, was aber total legitim ist, klar. Hat ja, John aber ja eben was zu gesagt, haben wir einfach Probleme mit. Trotzdem hätten wir auch dieses Spiel eigentlich gewinnen können. Expected Goals haben wir besprochen, wir haben die Chancen besprochen. Dresden war in allen Belangen unterlegen. Kämpferisch waren die top, keine Frage. Aber normalerweise, wenn es gut läuft und die Sonne scheint, gewinnst du eigentlich auch heute in Dresden. So. Mit der Hertha-Niederlage und diesem Punkt heute haben wir 2 Punkte zu wenig, ganz klipp und klar. Wir hätten heute also gewinnen müssen. Und jetzt wird es natürlich spannend. Ich glaube, wir müssen Trust the Process machen. Wir müssen an Titz glauben und an die Idee, die er hat. Weil ich glaube nämlich, alle Wechsel sind verständlich. Man kann alles im Nachgang kritisieren, aber im Moment war es okay. Aufstellung war okay. Ich kann auch der Mannschaft keinen wirklichen Vorwurf machen. Am Ende fehlen uns halt 1, 2, 3 Tore. Und jetzt ist halt die Frage, ist das ein strukturelles Problem bei uns? Wie kann man das lösen? Ich weiß nicht, wie man Tore schießen lösen kann. Oder ist das einfach, ich sag mal, ein bisschen Glück, ein bisschen Pech und beim nächsten Mal platzt der Knoten und wir schießen halt 4 Buden. Also ich bin da ein bisschen ratlos, ihr seht das. Ich glaube tatsächlich, so wie ich Hannover 96 wahrnehme, wir waren in jedem Spiel bisher die bessere Mannschaft. Wir hätten in jedem Spiel gewinnen können. Wir hätten vielleicht sogar in jedem Spiel gewinnen müssen. Wir haben jetzt mal 2 Spiele nicht gewonnen. Ich glaube, der Trend ist aktuell nicht our friend, aber ich glaube, wir werden das wieder drehen und ich bin sehr, sehr positiv weiterhin gestimmt. Aber spannend bleibt's. Wenn wir die Dinger nicht treffen, dann wird das eine lange, schwierige Saison.
Ja, das nehme ich gerne mit. Also da hast du mich jetzt wieder schon so ein bisschen wieder runtergeholt und oder ein bisschen hochgeholt aus meinem emotionalen Tief. Danke dir dafür. John, würdest du dem zustimmen oder wie sieht's bei dir so aus? Was nimmst du vom heutigen Spiel mit? Wie geht's dir denn jetzt so?
Ich möchte dich jetzt erstmal aus deinem emotionalen Tief ganz rausholen. Wir sind eine von 3 Mannschaften, die 13 Punkte haben in einer sehr ausgeglichenen Liga. Wir haben jetzt den 6. Spieltag gehabt. Jetzt kommt es in den 7. Spieltag gegen Bielefeld. Auch wieder eine leidenschaftliche Truppe, auch wieder ein spannendes Spiel. Und das werden wir einfach wieder gewinnen. Ich bin ja das schwarze Schaf in der Tipprunde, weil ich der Einzige war, der dieses Ergebnis ja leider getippt hat. Und ich hätte mir gewünscht, dass es nicht eintrifft. Ja, ich hatte es leider im Gefühl. Aber mein Gefühl sagt mir auch, nächste Woche holen wir wieder 3 Punkte und so werden wir auch weitermachen. Wir spielen gut, wir sind oben mit dabei und jetzt geht es darum, weiterzumachen.
Ja, danke John. Ich gucke mal, ich vertraue wahrscheinlich in Zukunft auch etwas mehr auf dein Gefühl. Das scheint ja nicht so ganz verkehrt zu sein. Ja, ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall. Das hat ein bisschen geholfen, das Ganze jetzt einzuordnen. Ich muss an dieser Stelle leider auch nochmal erwähnen, das muss ich jetzt auch nochmal stellvertretend auch nochmal für Luca machen. Wir haben es ja schon gesagt, Schiedsrichter. Also da decken wir mal vielleicht doch den Mantel des Schweigens drüber. Aber egal, wir haben noch eine Ankündigung. Und zwar, wenn ihr euch so ein bisschen wieder von diesem Spiel heute erholt habt und der Wochenanfang halbwegs gelungen ist, dann haben wir auch am Dienstag noch eine Sonderfolge für euch, denn Tobi und Chris haben mit dem Inklusionsbeauftragten von Hannover 96, vom Hannover 96 e.V. gesprochen, dem Holger Apitius. Und wir dürfen schon mal sagen, dass das eine sehr interessante Folge ist, die ihr euch unbedingt anhören solltet. Die erscheint am Dienstag und ja, nach dem, was ich schon so gehört habe von den Kollegen, war das sehr erhellend interessant und auch vielleicht manchmal ein bisschen beunruhigend. Aber das wird auf jeden Fall eine gute Folge. Kommt am Dienstag raus, solltet ihr euch anhören. Und ja, wir verbleiben erstmal für heute und hoffen, ihr könnt den Rest des Wochenendes noch einigermaßen genießen. Und ja, es geht ja dann auch schon wieder weiter. Und von daher hören wir uns nach dem nächsten Spiel dann erstmal wieder. Vorher hören wir uns noch in der Folge unter der Woche. Also ihr werdet uns so schnell nicht los. Dann wünsche ich euch noch alles Beste und bedanke mich bei meinen Mitstreitern heute. Niemals allein. Macht's gut. Tschüss.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.